Ja, liebe Gemeinde, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst zu Heiligabend hier mit diesem Spruch aus Lukas 2, Vers 10 bis 11. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und einleitend zu diesem Gottesdienst möchte ich euch eine Frage stellen. Und zwar, die ist so einfach wie kompliziert. Was bedeutet Weihnachten für euch? Und welche Ideen? Du vielleicht?
Ja, für mich bedeutet Weihnachten wunderbare Geschenke. Und zwar wünsche ich mir sehr ein richtig tolles Pferd.
Oh, schön, ein Pferd. Was wünschst du dir, Ralf?
Also was Weihnachten für mich das Wichtigste ist, das sind die Plätzchen und die Tage, die wir frei haben.
Oh, schön. Regine, was bedeutet Weihnachten für dich?
Ich freue mich auf das Essen nachher. Oh.
Sehr schön. Das Licht, ja. Dietmar, was bedeutet Weihnachten für dich, Dietmar?
Natürlich der Gänsebraten.
Der Gänsebraten, das klingt schön, ja. So, Anna, was bedeutet Weihnachten für dich?
Die Geschenke.
Aber Anna, das Wichtigste ist das doch nicht. Klar ist das was Schönes und alle Kinder freuen sich, wenn sie Schokolade, Playmobil oder andere Spielsachen bekommen. Aber das ist doch nicht das Allerwichtigste an Weihnachten, oder?
Doch, was wäre Weihnachten ohne Geschenke? Vor allem ohne das Supergeschenk.
Supergeschenk? Was meinst du denn für ein Supergeschenk? Ach, meinst du etwa ein eigenes Pony oder ein Fahrrad? So ein großes Geschenk steht bei uns dieses Jahr leider nicht unter dem Weihnachtsbaum.
Nein, diese Geschenke meine ich doch nicht. Ich meine das Supergeschenk. Ich meine das Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Dass Jesus auf die Erde gekommen ist und Mensch geworden ist. Das ist das allergrößte Weihnachtsgeschenk.
Ich stehe an deiner Krippen hier, ich als einer von den vielen, ich in diesem Stall, ich neben diesem Wunder, was da geschah, neben Josef und Maria, die gleich kommen, neben den Weisen und Hirten, neben dem Einsamen und Trauernden, neben den Armen und Reichen, ich als selbst Einsamer und Trauernder, Armer und Reicher, ich stehe an seiner Krippe, um Geburtstag zu feiern, den Geburtstag dessen, der in der Krippe lag, am Kreuz starb und vom Grab erstand. Ich stehe an seiner Krippe, an der Krippe Jesu, der mir heute als Herr begegnet, der mich begleitet und der mir auch morgen treu ist und mir seine Ewigkeit aufschließt. Ich feiere den Geburtstag Jesu und darum stehe ich an seiner Krippe unter seinem Kreuz. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Landpfleger in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen Gott und lobten ihn um alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Amen. Wir wollen jetzt mal die damaligen Zeitzeugen hören, die in der Krippe dabei gewesen sind, die das hautnah erlebt haben, was dort geschehen ist, und uns aus der Sicht von heute mal berichten, was damals so geschah und wie sie das empfunden haben. Wir beginnen mit dem Engel.
Ich bin der Engel, der der Welt die frohe Nachricht brachte, dass Jesus geboren worden ist. Ob ich Flügel habe, fragt ihr mich, und wie ich heiße? Ist das wichtig? Fragt ihr nach dem Namen des Rundfunksprechers, der eine wichtige Meldung durchgibt, oder ob er eine Krawatte trägt? Ist das wichtig? Wichtig ist doch allein die Nachricht, der Inhalt der Meldung. Und ich finde, dass das, was ich zu sagen hatte, weltbewegend war und ist. Ich war schon damals der Meinung, dass es eine Nachricht sei, die die ganze Welt angehe, die ganze Welt und nicht nur Teile von ihr. Ich nannte den Menschen zwei Zeichen: Windeln und Grippe. Zeichen der Menschlichkeit und Armut. Denn so sollte der Retter geboren werden, als Mensch und arm. So wie viele Kinder auch. Genau das meinte ich. Genau das wollte Gott durch mich sagen lassen. Und ich gehorchte ihm.
Maria.
Ich bin Maria, die Mutter Jesu. Viele nennen mich Gottesmutter. Ich glaube nicht, dass dieser Ausdruck richtig ist. Wie aber soll man mich nennen? Ich habe Gott gehorcht. Ich habe ein Kind zur Welt gebracht, wie andere Mütter auch, mit denselben Schmerzen, unterwegs weit fort von der Heimat. Das war nicht leicht. Ich ahnte damals nicht, was für ein Kind ich zur Welt brachte. Und im Laufe seines Lebens wurde ich oft an ihm irre. Er ging seine eigenen Wege und wurde mir fremd, und ich verstand ihn nicht mehr. War das wirklich mein eigener Sohn? Erst viel später ging mir auf, was und wer er war. Gottes Sohn. Und was das bedeutete? Ein von Gott besonders Beauftragter. Einer, der mit Gott in einer ganz besonderen Verbindung stand. Der Gott mehr gehorchte als den Menschen. Einer, der Gott und Menschen mehr liebte als alles andere in der Welt. Der gekommen war, allen Menschen zu helfen. Er hat auch mir geholfen und wurde mein Retter.
Josef. Ich bin Josef, der Vater Jesu. Ein ganz einfacher Zimmermann und Maurer. Reich waren wir nicht. Was ich verdiente, langte gerade so zum Leben. Und weil wir keinen Familienbesitz hatten, mussten wir damals bei der Volkszählung, als unser Sohn geboren werden sollte, den langen Weg unter die Füße nehmen. Als unser Sohn klein war, hatten wir Sorgen um ihn. Wir waren ja unterwegs, hatten kein Heim, keine Bleibe. In der Herberge war kein Platz. Und wir mussten in den Stall. Da gab es nur eine Krippe, einen Futtertrog, in den wir ihn legen konnten. Und als er größer wurde, hatten wir unseren Kummer mit ihm. Er tat nicht immer das, was wir wollten. Als er 12 Jahre alt war, lief er uns davon. Und wir mussten ihn 3 Tage lang suchen, bis wir ihn im Tempel in Jerusalem fanden. Und später? Ich verstand vieles nicht, was er tat. Aber ich bekam Achtung vor meinem Sohn. Wirklich. Große Achtung.
Da waren noch mehr Menschen an der Krippe, die Hirten. Wir hören jetzt einen der Hirten von damals, was sie uns heute dazu zu sagen haben.
Ich bin einer von den Hirten. Einer, wie Lukas meint, die als Erste zur Krippe gekommen sind. Es hat uns unheimlich gut getan, dass gerade wir es waren, denen die gute Nachricht von der Geburt des Retters gebracht wurde. Wir Hirten sind keine feinen Leute. Viele wollen nichts mit uns zu tun haben. Sie meinen, denen kann man nicht über den Weg trauen. Die haben es faustdick hinter den Ohren. Mag ja sein. Und fromm sind wir ja auch nicht. Das fromme Getue der Schriftgelehrten liegt uns nicht. Und mit der Bibel können wir nicht viel anfangen. Und der Messias? Wir gehören nicht zu denen, die schon lange auf den Messias gewartet haben. Nun ja, man hat einmal gelernt, dass der kommen soll. Aber wann? Daran glaubte doch keiner so recht. Und da waren ausgerechnet wir es, denen dieser Messias angekündigt wurde. Wir sagten uns, der fängt ja unten an, nicht bei denen da oben. Und wir dachten, bis zu uns kommt er nie, aber der fängt unten an, bei uns.
Und dann kamen die Denker, die, die alles in Frage stellen, die, die alles wissen, die Weisen.
Einer von den Weisen.
Die, wie Matthäus meint, als Erste zur Krippe gekommen sind. Wir waren kluge Leute. Wir hatten studiert. Wir kannten uns am Himmel aus, bei den Sternen, deren Lauf wir berechneten. Aber plötzlich ging uns ein ganz neuer Stern auf, der Stern von Bethlehem. Ein Stern, der einen Menschen ankündigte, den Menschen Jesus. Wir wollten hoch hinaus, bis in die Welt der Sterne. Aber als wir Jesus sahen, erkannten wir, dass nicht dort oben, sondern ganz unten das wahre Glück zu finden ist. Unsere Klugheit nützte uns nichts, denn sie hatte uns Gott suchen lassen, wo er nicht zu finden ist. Am Himmel, in den Sternen, weit weg in der Ferne. Jetzt aber, als wir vor der Krippe standen, erkannten wir, Gott ist uns nahe. Wir erkannten, Gottes Liebe kommt zu uns in einem Kind. Wir erkannten, erst wenn wir klein werden und uns beugen, sind wir Gott nahe. Und wir wurden klein und neigten uns zur Krippe und freuten uns sehr.
Jetzt haben wir Zeitzeugen gehört, die damals dabei gewesen sind. Und nun ist ja die Frage, was hat das denn mit uns zu tun? Krippe, können wir damit was anfangen? Was bedeutet das? Käthe.
Ja, ich bin alt. Die meisten Tage meines Lebens habe ich hinter mich gebracht. Weit kann ich zurückblicken über mein Leben hin und die Gedanken gehen immer wieder in die Vergangenheit. Viel Schweres habe ich erlebt, aber es gab auch viel Schönes und ich bin für vieles so dankbar. Besonders dankbar bin ich für das große Geschenk Gottes, für sein Geschenk Jesus Christus. Ich weiß nicht, was ich ohne ihn mit manchem in meinem Leben fertig geworden wäre. Weihnachten erinnert mich immer besonders daran. Ich stelle wieder die Krippe auf, wie jedes Jahr. Einen Christbaum richte ich nicht mehr. Es ist auch viel zu wenig Platz im Zimmer. Aber die Krippe, nein, die darf nicht fehlen. Mit ihr feiere ich den Geburtstag Jesu. Der ist der Herr meines Lebens.
Ich bin ein Trauernder. Ich trauere um einen lieben Menschen. Er kam ums Leben und ich bin ganz verzweifelt. Warum musste das geschehen? Ein Stück meines Lebens wurde mir entrissen und jetzt bin ich wieder allein. Und nun ist Weihnachten. Wie soll ich jetzt Weihnachten feiern? Mit dieser großen Trauer, die mich ganz erfüllt, mit dem verzweifelten Leid, dass ich nicht loswerde und dass ich auch gar nicht zur Seite schieben will und nicht beiseite drängen darf. Denn ich will und kann den Freund nicht vergessen. Weihnachten. Was sagte der Engel? Siehe, ich verkündige euch große Freude, sagt er zu den Hirten. Meint er auch mich in meiner Trauer? Kann diese Freude auch für mich da sein, für mich und all die anderen Trauernden? Hat sie die Kraft, mich aus meiner Verzweiflung zu lösen und das Leid in mir fruchtbar werden zu lassen, sodass ich weiterleben kann, getröstet?
Wir sind eine Familie, die sich wieder auf Weihnachten vorbereitet. Bald ist Heiliger Abend, werden dann für wenige Stunden alle Streitigkeiten vergessen, wird dann Harmonie vorgetäuscht und eine heile Familie gespielt. Ein paar Stunden lang.
Und dann, am nächsten Tag, ist es wieder aus. Harmonie und Frieden. Es brechen die alten Konflikte wieder auf. fallen wieder böse Worte, gibt es wieder verstocktes Schweigen. Ist es so? Manchmal war es bei uns so. Und wir merkten, dass wir auf diese Art nicht Weihnachten feiern können.
Friede auf Erden. Diese Botschaft meint doch auch uns. Und wenn sie nicht bloß ein schönes Wort bleiben soll, muss dann der Friede nicht bei uns anfangen, in unserer Familie? Wenn wir damit ernst machen, können wir Weihnachten richtig feiern. Und es wird dann nicht bloß ein Familienfest, bei dem wir unter uns bleiben, sondern auch ein Fest der Familie Gottes, der Gemeinde, ein Fest aller, die diese Botschaft mit Ohr und Herz aufgenommen haben und versuchen, in Frieden zu leben.
Einer fehlt noch. Einer ist noch gar nicht zu Wort gekommen. Keine Angst, die ich euch jetzt angucke. Ihr seid nicht gemeint. Einer fehlt. Ich bin der gekreuzigte Christus. Ich stehe auch an der Krippe von Anfang an. Nur wer mich, den Gekreuzigten, sieht, der sieht die Krippe richtig. Nur wer meinen Tod bedenkt, versteht meine Geburt. Nur wer meine Auferstehung glaubt, kann an die große Freude glauben, die die Engel den Hirten auf dem Felde verkündeten. Ich war das Kind in der Krippe. Ich war der Mann am Kreuz. Heute lebe ich und ich bin gegenwärtig, gegenwärtig im Wort Gottes, gegenwärtig in der Gemeinde, gegenwärtig in der Liebe. Und ich bin zukünftig. Ich gebe allen Zukunft, die mir glauben. Siehe, ich verkündige euch große Freude, denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Festgemeinde, so wie der Gekreuzigte und Auferstandene hier spricht und sagt, ich war dieses Kind in der Krippe, ich war dieser Mann am Kreuz, so gewiss ist es, dass er jetzt derjenige ist, der zur Rechten Gottes sitzt und regiert und einmal wieder kommen wird. Wie damals der Engel die große Freude verkündete, euch ist heute der Heiland geboren, so wird es auch sein, wenn er wiederkommt. Wie unwahrscheinlich erscheint das manchem, dass Jesus wiederkommt. Das ist doch nicht möglich, so sagt der Denker, der Weise. Um meinetwillen wird sich niemand aufmachen, sagt der einfache Hirte. Aber genauso unwahrscheinlich, wie es damals erschien, dass Gott Mensch wurde, genauso unwahrscheinlich erscheint uns heute, dass Gott trotzdem treu ist. Damals kam er ja auch nicht so unangemeldet. Im Propheten Sacharja war es ja schon angekündigt, was hier in der Krippe sichtbar und begreifbar und hörbar und, ich verweise auf Annes Windeln, riechbar wurde. Also sie hat eine saubere Windel mitgebracht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich lese uns aus dem Propheten Sacharja den Abschnitt, der uns für heute vorgeschlagen ist, für diesen Heiligabendgottesdienst aus Kapitel 2, die Verse 14 bis 17, beginnt wieder mit der Aufforderung, freue dich. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen, und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande und wird Jerusalem wieder erwählen. Alles Fleisch sei stille vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht von seiner heiligen Stätte. Da kündigt sich wer an, da meldet sich jemand an und sagt, ich komme. Ich bin bald da. Wie lang dauerte dieses bald? 500 Jahre. Zacharia hat etwa 500 Jahre vor Jesus gelebt und kann da schon davon sprechen, dass Gott einmal zu uns kommt. In diesem Stall in Bethlehem ist es dann Wirklichkeit geworden. Gott wohnte unter ihnen. Juble und freue dich. Wir finden den Aufruf zur Freude in der Bibel jedes Mal dann, wenn Gott sich klein macht, um uns Gutes zu tun. Man muss sich selber ja klein machen, sonst kann man anderen nichts Gutes tun. Wenn ich mich selber immer groß mache, dann kommt mir gar nicht in den Sinn, euch was Gutes zu tun. Also bei mir zumindest nicht. Wenn ich dem anderen was Gutes tun will, dann erniedrige ich mich selber. Vor der Krippe dürfen wir jubeln und uns freuen, Gott wurde Mensch, genau wie wir. Er hat sich in unser Menschsein hineingegeben. Er wohnte mitten unter den Menschen, durchlebte eine Geburt, eine Kindheit, hatte Bauchweh und Zahnweh, wie wir auch, aufgeschlagene Knie. Er lernte einen Beruf, genau wie wir mal gelernt haben oder noch lernen werden. Und er predigte das Evangelium, dass Gott sich aufgemacht hat, sein Volk zu besuchen und uns zu Kindern Gottes zu machen. Uns aus der Finsternis zu befreien. Aber er ist gekommen, ist Mensch geworden, um das Lösegeld zu werden für uns. Ich war in der Krippe, ich bin dort nicht mehr. Ich war in der Krippe. Jetzt sitze ich zur Rechten Gottes. Jetzt habe ich alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich war der Mann am Kreuz. Jetzt bin ich auferstanden. Wenn ich also Karfreitag nicht wiederkomme und ich diese Erlösung in Anspruch nehme, dann habe ich gar nichts von diesem Kind in der Krippe. Und dann erfahre ich nichts von der Freude, die hier gemeint ist. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. In der Ankündigung des Zacharia wird eine Erwartung genährt. Siehe, ich komme. Manchmal freut man sich ja richtig, wenn sich Besuch ansagt, ne? Manchmal auch nicht. Fällt einem ein, ich habe gar nicht aufgeräumt. Aber hier geht es um einen Besuch, dem ist das egal, ob du aufgeräumt hast oder nicht. Siehe, ich komme. In der Krippe ist es schon mal geschehen. Gott ist schon mal zu uns gekommen. Aber das ist noch nicht alles. Wir wissen, dass Jesus noch einmal sichtbar wiederkommen wird. Und das ist genauso unglaublich, wie dass er als kleiner Hosenmatz in der Windel in der Krippe lag. Genauso Wie wir vorhin die formulierten Anliegen der Menschen vor der Krippe gehört haben, genauso dürfen wir jetzt unsere Anliegen vor Gott bringen. Aber nicht mehr vor dieses Kind in der Krippe, sondern vor dem, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich vermag alles. Ich kann dir deine Sünde nehmen, wenn du sie mir nennst. Gib mir deine Last. Komm her, der du mühselig und beladen bist. Ich will dir deine Last abnehmen. Komm mit dem Schweren deines Lebens zu mir und erfahre Befreiung. Ich habe die Macht. Wir dürfen das, weil er gesagt hat, ich komme. Das sind ja übrigens auch mit die letzten Worte der Bibel, Offenbarung am Ende. Amen, ja, Herr Jesus, komme bald. Wie Sacharja hier ankündigt, das galt ja zunächst den Israeliten in und um Jerusalem. Denen kündigte Gott sein baldiges Kommen an. Aber er kündigte ja nicht nur sein erstes Kommen beim Einzug in Jerusalem ein, sondern vor allem auch seine Wiederkunft. Dann, wenn er wiederkommt, wenn Israel und die, die ihm gehören, gemeinsam ihm dienen werden, das steht noch aus. Und deswegen ist diese Erwartung noch nicht erfüllt. Gott erfüllt manche unserer Erwartungen noch nicht. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Manchmal betet man, vielleicht schon Jahrzehnte, vielleicht für einen Menschen, um Gesundung oder für sonstige Anliegen. Und wir haben den Eindruck, Gott hört gar nicht. Vielleicht sagt er, warte noch. Er hat drei Möglichkeiten zu antworten. Ja, nein oder warte noch. Die haben 500 Jahre gewartet. Und vor etwa 2000 Jahren hat Jesus gesagt, ich komme wieder. Wie lange warten wir jetzt schon? Ist deshalb diese Ankündigung ungültig? Nein, wir warten. Das, was in der Krippe geschehen ist, das ist Vergangenheit. Er ist bereits gekommen, aber klein, als Kind. Er gab sich ganz in der Menschen Hände, so ein Säugling kann gar nichts alleine. Wird verhungern, wird erfrieren, braucht jemanden, der sich um ihn kümmert, die Mutter, den Vater. Und so hat sich Gott in die Hände der Menschen gegeben, Gott in der Hand des Menschen. Wenn er wiederkommt, dann wird er anders kommen, dann als Herrscher, als Regent. Und so lange sucht er noch Menschen, so lange bietet er uns an, dass wir zur Krippe und zum Kreuz kommen und zu begreifen, ich will dich erlösen. Und da schweigen dann alle Feinde, wie es hier im Text heißt. Da wird der Teufel besiegt sein, der Tod wird nicht mehr sein, keine Krankheit mehr. Alle müssen schweigen vor dem Herrn. Denn er hat sich aufgemacht aus einer heiligen Wohnung, aus seiner heiligen Wohnung in unser Elend. Und Weihnachten lädt uns ein, dass wir ihm das glauben. Dass wir uns von dieser Erwartung leiten lassen, unser Herr kommt wieder. Es klingt so, dass man denken könnte, ja, red du nur. Wo ist er denn? Ich komme wieder. Der macht es sich leicht. Lässt uns hier in dieser Welt allein, geht weg und sagt, macht ihr mal, irgendwann komme ich wieder. Aber inzwischen hat er uns den Tröster dagelassen, den guten Heiligen Geist, der uns das gewiss macht. Und dieses Unglaubliche, das will geglaubt werden, bei Gott ist es möglich. Und deswegen wollen wir uns anstecken lassen von dieser Freude, die allem Volk widerfahren wird. Übrigens hat der Engel gesagt, allem Volk. Da kann jetzt keiner sagen, ach, mich meinte aber bestimmt nicht. Allem Volk. Auch dir wird diese Freude widerfahren, wenn du entdeckst, was dieses Kind in der Krippe und dieser Mann am Kreuz mit dir zu tun haben. Da ist jeder mit gemeint, egal wer du bist, egal was du hast, egal wo du herkommst, egal wie jung du bist oder wie alt du bist, egal ob du trauerst, wir haben ja vorhin ein paar hier vorne gehabt, Käthe, egal ob unterm Baum die Streitigkeiten wieder ausbrechen oder man sich heute mal zusammenreißt und es morgen wieder losgeht, wie Ramon gesagt hat. Egal. Er gibt allen Zukunft, die an ihn glauben. Wir dürfen Kinder Gottes werden. Da lag ein Kind Gottes. Wir dürfen auch Kinder Gottes werden in dieser Zeit, heute. Gott hat es möglich gemacht. So stellt uns das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz die Frage, ob wir auch zu Kindern des allmächtigen Gottes werden möchten. Das werden wir durch den Glauben. Und dann gilt uns die ganze Hoffnung, die ganze Zusage Gottes, dann werden wir einmal in Ewigkeit bei ihm sein. Wer von euch war mal Kind? Zeigt mal auf. Ihr alle nicht? Okay. Wir waren, glaube ich, alle mal Kind. Ja? Was war das Schlimmste? Wenn Mama und Papa nicht da waren oder wir waren weg, Heimweh. Da half nichts, das schönste Geschenk nicht. Du nicht? Oder was? Deine Mutter hat so skeptisch geguckt. Nee. Heimweh. Wer kennt das Gefühl Heimweh? Kennen doch einige. Was hilft? Das schönste Geschenk? Hilft das was? Das Pferd? Die Kekse? Das leckere Essen? Und wer war es? Regine, was hattest du? Du hattest das Essen. Die Gans. Das hilft nicht. Was hilft? Mama und Papa. Die einzige Medizin. Und da läuft der Mensch durch die Welt und hat Heimweh nach Gott und weiß es nicht mehr, wo sein Heimweh gestillt wird. Und jetzt kommt Gott zu uns und sagt, ich bin der, zu dem du gehörst. Ich kann dein Heimweh heilen. Komm zu mir. Das sagt uns das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz. Wir werden dann einmal in Ewigkeit bei ihm sein. Da ist unser Heimweh gestillt. Dann gilt auch uns diese große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Dann ist auch uns der Heiland geboren. Dann ist unser Herz diese Krippe, wenn wir wiedergeboren sind, Kinder Gottes geworden sind. Juble und freue dich, o Christenheit. Amen. Jetzt haben wir doch noch welche vergessen, die haben sich gerade bemerkbar gemacht. Wissen Sie eigentlich, warum in der Weihnachtsgeschichte zu allen Zeiten, die man sich hin und her erzählte, immer Ochs und Esel dabei waren, wobei in der Bibel doch davon gar nicht steht? Hat Heinrich Waggerl mal seine Mutter gefragt. Und da sagt die Mutter: Heinrich, weißt du, das war so. Als die Kunde in die Welt ging, dass der König der Welt geboren wird, Jesus, da ging der Engel aus und suchte, welches der Tiere nun würdig sei, dabei zu sein, wenn der König der Menschen geboren wird. Und zuerst kam natürlich der Löwe und sagte: Wenn schon der König der Menschen, dann doch der König der Tiere, er sei doch würdig, dabei zu sein. Da sagt der Engel: Du bist mir viel zu eingebildet. Dann kam der Pfau und sagte: Also König hin, König her, wenn schon der König der Menschen und dann so ein dürftiger Stall, er böte sich an, sein Federkleid zu entfalten und für eine Kulisse zu sorgen, die doch eines Königskindes würdig sei. Da sagt der Engel: Du bist mir viel zu eitel. Dann kam der Fuchs und sagte: Na ja, König hin, König her, wenn so ein Kind geboren wird, da geht es ja darum, dass die Wöchnerin erstmal wieder zu Kräften kommt. Er böte sich an, einen Huhn zu stehlen und ein paar Eier, damit die endlich mal was Vernünftiges essen kann. Dann sagt der Engel: Du bist mir viel zu listig. Dann kam die Nachtigall und pfiff in den süßesten Tönen und jedes Tier bot sich an, dabei zu sein, wenn Gott Mensch wird. Und der Engel fand keins würdig, dabei zu sein. Also das steht nicht in der Bibel, das ist jetzt nur eine Anekdote. Ja. Und dann fragt der Engel: Und, waren das alle? Nee, sagt der Igel, da hinten beim Bauer am Wassergöpel rennen Ochs und Esel noch den ganzen Tag im Kreis. Da sagt der Engel: Die sollen auch mal herkommen. Der Esel ließ schon traurig die Ohren hängen. Sagt der Engel: Na, und was könnt ihr? Ach, sagt der Ochse, wir können eigentlich gar nichts außer dienen und gehorchen. Ach, sagt der Engel, das ist ja interessant. Da seid ihr ja die Einzigen, die zu Jesus passen. Und so, sagt die Mutter, kam es, dass Ochs und Esel dabei waren, als Jesus geboren wurde. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass du dich aufgemacht hast, zu uns zu kommen. Du bist Mensch geworden für uns. Du hast das Menschsein durchgemacht. Du bist ans Kreuz gegangen für uns, um uns zu erlösen. Und du bist der, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt und regiert und uns gesagt hast: Ich komme wieder. Wir bitten dich, Herr, schenk, dass wir es fassen können, dass wir es glauben können, dass du uns meinst, jeden Einzelnen von uns. Lass unser Herz deine Krippe sein. Mach uns zu deinen Kindern. Schenk, dass wir es glauben können. Du hast alle Macht. Dir ist sie gegeben. Und du willst uns zu deinen Kindern machen. Danke, dass es Weihnachten werden darf und wir mit einstimmen dürfen in den großen Jubel und in die Freude, die der Engel sagt: Siehe, ich verkündige euch große Freude. Schenk, dass unser Weihnachtsfest trotz allen Umständen und trotz allem Schweren etwas ist von deiner Ewigkeit, dass wir jubeln und uns freuen können. Amen.
Amen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten. Jetzt ist Weihnachten.